Der Mensch braucht einen Sinn im Leben. Denn das Leben wird nicht durch Umstände unerträglich, sondern durch das Fehlen von Sinn. Das hat Viktor Frankl einst gesagt.
Viktor Frankl gilt als Vater der Logotherapie, einer Konzeption, einer Idee, Menschen zu helfen, damit sie sinnvoll leben können.
Immer hat das Leben einen Sinn. Der Sinn lässt sich auf dreierlei Hauptstraßen sozusagen finden. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Jeder lebt und liebt, aber leidet auch in seinem Stil. Verstehen Sie?
Als Viktor Frankl 1942 ins Konzentrationslager deportiert wird, erblickt im kriegszerrütteten Wien Elisabeth Lukas das Licht der Welt.
Wir haben zu fünft in dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Wir hatten kaum was, wir haben gefroren im Winter und weiß ich was alles.
Aber an Bildung und Musik fehlt es Elisabeth Lukas glücklicherweise nicht.
Also mein Vater hat irgendwo auf einem Feld ein Klavier gefunden, das jemand zurückgelassen hat. Das stand im Regen, im Schnee draußen. Dieses Klavier war der Schatz meiner Kindheit.
Der Aufschwung der Nachkriegszeit macht es möglich. Elisabeth Lukas studiert Psychologie. Ein zufälliges Zusammentreffen mit Viktor Frankl, der an der Universität eine Vorlesung hält, verändert ihr Leben.
Und dann kam ich in die Vorlesung von Frankl und es war einfach anders. Es war plötzlich anders. Da war der Mensch dargestellt als ein Wesen, das ganz bei sich selbst ist, ganz sich selbst in seiner besten Form ist, wenn er sich selbst vergisst, wenn er hinausschaut über sich, wenn er hineinschaut in die Welt, wenn er eine Aufgabe in der Welt erfüllt.
Elisabeth Lukas promoviert 1971 als erste Person über ein Thema aus der Logotherapie. Sie systematisiert und entwickelt die Logotherapie weiter, zum Beispiel mit Hilfe des Logotests, ein psychologisches Testverfahren zur Messung innerer Sinnerfüllung und existenzieller Frustration. Ab 1973 arbeitet sie als klinische Psychologin und Psychotherapeutin und gründet 1986 das Süddeutsche Institut für Logotherapie und Existenzanalyse in Fürstenfeldbruck. Über 50 Bücher schreibt sie. Sie gilt international als eine der wichtigsten Vertreterinnen der Logotherapie nach Viktor Frankl und macht sie weltweit bekannt. Für ihre Arbeit wird sie mehrfach geehrt. 2001 erhält sie den großen Preis des Viktor Frankl Fonds der Stadt Wien. 2014 die Ehrenprofessur der Universität Moskau. Und sonst geht sie gerne bergwandern und spielt Klavier.
Frau Dr. Elisabeth Lukas, schön, dass ich bei Ihnen heute sein darf. Sie sind nicht im Radiostudio, ich bin bei Ihnen zu Gast.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie bei mir sind. Ich heiße Sie herzlich willkommen.
Wie lebt man ein sinnerfülltes Leben? Das ist die Frage. Sinnzentriert. Sinn ist so ein großes Wort heutzutage. Sinn, das Wort verwendet wahrscheinlich jeder im Sprachgebrauch jeden Tag 5 bis 50 Mal. Das macht keinen Sinn, das hat keinen Sinn oder das hat Sinn. Sinn an sich. Wie definieren Sie diesen Sinn?
Nun, Sinn, wissen Sie, Frankl hatte einen objektiven Sinnbegriff, also nicht einen subjektiven. Ich will den Unterschied sagen. Wenn jemand sagt, für mich wäre es sinnvoll, sagen wir mal, meine Großmutter zu vergiften, mit etwas Gift in Kaffee hineintun, naja, weil dann erbe ich eine ganze Menge Geld von ihr und dann geht es mir gut. Ja, es ist aber nicht sinnvoll, Großmütter zu vergiften.
Nein, bestimmt nicht.
Also es ist nicht sinnvoll. Das heißt, wenn derjenige sagt, für mich ist es ein subjektiver Sinn. Und so wird dauernd von Sinn gesprochen, wie Sie sagen, aber fast immer wird ihm ein subjektives Mäntelchen umgehängt. Also man kann unter dem Deckmantel von Sinn kann man jede Gemeinheit begehen, Kriege führen und so weiter. Das ist ähnlich wie unter dem Begriff der Liebe. Unter dem Begriff der Liebe ist gemordet worden und gesündigt worden und so weiter. Also man kann all diese Begriffe missbrauchen, das möchte ich sagen. Wenn wir von einem objektiven oder zumindest transsubjektiven Sinnbegriff ausgehen, dann ist es nicht ein Sinn, den wir uns einfach aussuchen können, sondern es ist, ich möchte mal sagen, der Ruf der Situation an uns, den wir sozusagen empfangen. Wir sind zu etwas gerufen oder herausgefordert von der Situation selber. Und zwar sind wir gefordert, das Beste aus der Situation zu machen, das wir nur machen können mit unserer Beteiligung. Und zwar das Beste nicht für uns, sondern für alle Beteiligten. Also angenehm, Sie gehen auf der Straße spazieren und vor Ihnen fällt eine alte Frau hin, fällt zu Boden. jetzt gibt es einen Ruf der Situation. Das spüren Sie mit Ihrem Gewissen oder Ihrem innersten Gespür. Spüren Sie, eigentlich sollten Sie hingehen und der Dame aufhelfen. Nicht eigentlich. Das ist sozusagen der Sinn, der jetzt an Sie ein Ruf ist, weil Sie sind jung, Sie sind kräftig, Sie können helfen und die Frau braucht Hilfe. Und natürlich können Sie auch vorbeigehen und sagen, ich ignoriere den Sinnanruf der Situation. Der Sinn zwingt uns zu gar nichts. Mhm. Aber der Sinn ist nicht das, was für mich persönlich das Beste ist, sondern für alle Beteiligten. Also selbst wenn ich jetzt in Eile bin und sage, ach, für mich wäre es Beste, ich gehe vorbei, weil ich muss dort und dort pünktlich sein. Trotzdem, der Sinn ruft mich im Moment zu unterbrechen und der Dame zu helfen. Er ruft mich dazu auf. Und nicht immer ist es so klar erkennbar wie in diesem Beispiel, aber wir haben eben ein feines inneres Gespür in uns. Man hat es eben altmodisch Gewissen genannt und man könnte sagen, eine Art Navigationsgerät, würde man heute in moderner Übersetzung sagen, eine Art inneren Kompass. Und dieser Kompass weist auf das Bestmögliche, was wir aus der Situation, in der wir uns befinden, heraus gestalten können. Mhm. Und zwar durch unser Mitwirken gestalten können.
Der Sinn, das sagen Sie gerade, sehr wichtige Sachen, ist transsubjektiv. Der Sinn, der steckt schon in den Dingen. Ja. Die Menschen streben ja so oft danach, einen Sinn zu erschaffen, immer etwas zu erschaffen im Äußeren. Ja. Ist das vielleicht ein Irrglaube?
Das ist ein Irrglaube. Aber der Mensch möchte gerne alles Mögliche erschaffen. Aber in Wirklichkeit gibt es viele Sachen, die sind nicht findbar, sondern nur vorfindlich. Die kann man nicht erfinden, sondern nur finden. Und eigentlich beginnt unser ganzes Leben damit, dass wir etwas vorfinden. Ein Baby findet vor seinen Körper, seine Zehen, seinen Finger. Es findet die Mutter vor, es findet eine Umwelt vor. Also es ist vieles vorfindlich in uns. Und erst allmählich, wenn unsere Schöpfungskraft sich entwickelt und wir eigenständig Entscheidungen treffen können, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir etwas erfinden, dass wir aus dem vorfindlichen Material etwas Neues schaffen. Dass wir diese Kreativität haben wir Menschen. Aber was wir sicher nicht erschaffen können, das ist der Sinn.
Wie kann uns denn diese Erkenntnis, die Sie gerade so schön zusammengefasst haben, auch helfen, im Alltag ein sinnvolles Leben zu führen?
Ja, was uns hilft, einerseits das Bewusstsein, dass es in jedem bewussten Augenblick, also in dem wir bei Bewusstsein sind, bei klarem Bewusstsein sind, muss ich dazu sagen, dass in jedem klaren, bewussten Augenblick unseres Lebens zumindest eine Sinnmöglichkeit gibt. Das heißt, eine Möglichkeit zu handeln oder zu reagieren auf die Situation, wie sie da ist, die optimal wäre, eben für uns alle. Wenn man dieses Bewusstsein hat, weckt das die Achtsamkeit, hinzuschauen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt. Und das führt wieder dazu, dass wir uns auf den sogenannten Freiraum konzentrieren müssen. Das heißt, in jeder Situation gibt es einen großen, schicksalhaften Bereich, den wir uns nicht aussuchen können. Das ist das, was wir nicht in unserer Hand haben. Ich habe es jetzt nicht in der Hand, was weiß ich, wie alt ich bin oder was in meiner Lebensgeschichte war oder was Sie mich fragen, habe ich auch nicht in der Hand. Ja, oder ob es draußen regnet oder Sonne scheint. Also es gibt eine ganze Menge Sachen in jedem Moment, die man sich nicht aussuchen kann. Die sind sozusagen vorgegeben. Und neben diesen vorgegebenen Teil gibt es immer so ein bisschen einen persönlichen Freiraum. Und das heißt, wenn man ein sinnerfülltes Leben anstrebt, dann muss man sich auf den freien Teil, auf den jeweils freien Teil konzentrieren. Das heißt, ich kann mir nicht aussuchen, was der Sinn von mir verlangt, aber ich kann versuchen, ihn so best wie möglich zu folgen und ihn zu erfüllen.
Mhm. In der Jetztzeit ist aber vielen der Sinn so abhanden gekommen. Ich glaube, es ist sehr schwer für viele Menschen in der Jetztzeit einen Sinn in den Vorgängen auf diesem Planeten zu finden. Ich denke jetzt auch an die jüngere Generation. Wenn man jetzt denkt an die ganz jungen Menschen, die die Klimakrise immer wieder im Blick haben. Wir leben in Zeiten der Kriege und Krisen. Wie kann man hier noch sinnvolle Sinnquellen finden?
Ja. Naja, wissen Sie, ich habe ja die verschiedensten Zeiten erlebt, erst die Nachkriegszeit, wo wir alle sehr arm waren und eigentlich nichts hatten und Wien in Trümmern lag und so weiter. Ja, dann diese Wohlstandszeit, die Ende des vorigen Jahrhunderts kam. Ich muss sagen, in dieser Wohlstandszeit gab es viel mehr gestörte Menschen als in der Nachkriegszeit, also seelisch gestörte Menschen. Also in der Wohlstandszeit, die doch einige Jahrzehnte angehalten hat und ich jetzt am Ausklingen ist, möchte ich sagen, in der Wohlstandszeit sind alle Aggressionen, haben zugenommen, alle Depressionen haben zugenommen, die Drogensüchtigen haben zugenommen. Also die Menschen haben das nicht geschätzt, sondern im Gegenteil, da ist ihnen eigentlich der Sinn abhanden gekommen. Wissen Sie, der Sinn zeigt sich deutlicher in Krisenzeiten, erstaunlicherweise. Denn der Sinn ist ja die Anforderung an einen Menschen, tu was, damit es besser wird. Das ist sozusagen der Ruf des Sinns. Und wenn Sie im Wohlstand leben, Sie haben alles, was Sie wollen. Sie haben einen guten Job, Sie haben eine schöne Villa, Sie haben zwei Autos in der Garage, Sie können eine Weltreise machen, wenn Sie wollen. Ja, wozu ruft Sie der Sinn? Er ruft Sie auch zu etwas, aber das hören Sie dann nicht so leicht. Er ruft Sie, etwas abzugeben von dem ganzen Wohlstand an die, die weniger Wohlstand haben. Dazu ruft er Sie auf. Aber das hört man dann nicht so gerne im Wohlstand. Und dann sagen die Menschen jetzt, ich habe alles, aber ich habe keine Freude am Leben. Nicht? Mhm. Und in Notstandszeiten aber erwacht der Wille, dass das Leben irgendwie zu verbessern, wenigstens für die Kinder, für die nächste Generation. Und da gibt es sehr viel Sinnanruf. Also gerade heutzutage, eben mit der Klimakrise, den Wirtschaftskrisen und diesen fürchterlichen Kriegen, da ist der Sinn ja mächtig angeschwollen und sagt, ruft jeden Einzelnen auf, alles zu tun, was er nur tun kann, um eben irgendwie diese Krisen ein bisschen geringer zu machen, wenn es nur eine Winzigkeit ist, ja, eine Spur. Aber die Spur zum sich. Wenn es genug Menschen gibt, die sich eine Spur bemühen, dann ist das eine große Welle der Bemühung im Guten. Also der Sinn taucht eher sogar in Notstandszeiten deutlicher vernehmbar auf als im Wohlstand.
In den Grundkonzepten der Logotherapie wird auch erwähnt, das existenzielle Vakuum.
Ja.
Ist das quasi der Begriff, die Beschreibung, die Sie gerade gesagt
ja,
haben?
Ja, naja, das bedeutet ein leeres Gefühl auf einer breiten Ebene. Also wenn viele Menschen das Gefühl haben, eigentlich ist das Leben nicht mehr attraktiv, es hat keinen Reiz mehr, es ist leer irgendwie. Das existenzielle Vakuum ist oft eben vorhanden, wenn zu viel Überfluss da ist. Worum soll man sich bemühen, wenn man alles hat? Und vor allem der Wohlstand erzeugt einen unglaublichen Egoismus. Und jeder denkt nur an sich. Und wenn er nur an sich denkt und alles hat, nur dann freut ihn das Leben nicht mehr. Wissen Sie, das Schlimmste, was mir manchmal ein Patient gesagt hat, war, ob es mich gibt oder nicht, ist ganz egal. Es ist ganz egal. Und das ist es eben nicht. Das Glück ist nicht, dass jemand sagen kann, mir geht es gut. Das Glück ist, dass jemand sagen kann, ich bin für etwas gut. Das ist das Glück. Wenn jemand erkennt, dass er für etwas gut ist, für etwas gebraucht ist, sich für was Sinnvolles einsetzen kann, dann kommt das Glück zurück. Dann geht es ihm wieder gut.
Frau Dr. Lukas, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Alles Gute auch Ihnen.